Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Medizinprodukte freie Schnauze, der Podcast begleitend zum Medizinprodukte-Journal mit mir, Volker Lücker, und neben mir sitzt.
Marie-Anton, guten Morgen.
Hallo Marie, schön, dass wir wieder da sind. Ja, worum soll es heute gehen? Ganz kurz, wir haben vor allen Dingen einen Schwerpunkt auf Software und IT, werden ein tolles Interview mit Herrn Professor Dr. Detling haben. Und werden uns natürlich über entsprechende Neuigkeiten, gerade in dem Bereich Software, KI etc. unterhalten. Und da würde ich sagen, starten wir wie gewohnt.
Genau, mit der Rubrik Neues im Schnelldurchlauf.
Ja, als erstes interessant ist, es gibt eine neue Revision des MIR-Formular. MIR, Manufacturer Incident Report, das ist ja das Formular, was man nutzen soll, wenn man Vorkommnisse oder schwerwiegende Vorkommnisse, heißt das ja jetzt, unter der MDR melden soll. Dieses MIR-Formular gibt es jetzt in der Version 7.3.1, soll im November verbindlich anwendbar sein. Das aktuelle MIR-Formular hat ja schon über 12 Seiten abrufbar in Deutschland über die BfArM-Homepage. Also dieses Ausfüllen dieses Formulars ist schon eine relativ große Aktion, weil sehr, sehr viele Fragen gestellt werden. Mit der neuen überarbeiteten Version werden nochmal einige Aspekte hinzugefügt, die vor allen Dingen auch in dem Bereich Software, wo wir gleich nochmal zukommen, relevant sind.
Eine Neuigkeit haben wir auch seitens von Team NB, der Zusammenschluss der benannte Stelle auf europäischer Ebene. Die haben nämlich den Leitfaden für die Einreichung der technischen Dokumentation zum dritten Mal aktualisiert. Die Version wurde jetzt im April veröffentlicht. Und da sind unterschiedliche Aktualisierungen enthalten, um den Inhalt auf dem neuesten Stand zu bringen. Und vor allem, ich fand es relativ wichtig, da werden häufige Fallstricke, die von den benannten Stellen beobachtet werden, hinzugefügt. Und da wurden auch die Abschnitte über Klinik und auch über Überwachung nach dem Inverkehrbringen komplett überarbeitet. Also das fand ich relativ interessant und würde Ihnen empfehlen, dieses Papier sich anzuschauen. Dann haben wir ein zweites Positionspapier von Team NB, diesmal zum Thema künstliche Intelligenz. Das wird heute wirklich unser Hauptthema, glaube ich, dieses
Ja, sieht so
Podcasts
aus.
sein. Diese Team NB hat jetzt eine zweite Version ihres Positionspapiers zur KI-Verordnung veröffentlicht. Diese Version hat eine komplette Überarbeitung mit sich gebracht. Also die erste Version ist nicht mehr zu erkennen. Die haben die Überschneidung zwischen der KI-Verordnung und auch der MDR und der IVDR präsentiert. Und vor allem, die haben den Schwerpunkt auf die Herausforderungen dieser KI-Verordnung gelegt. Da fehlen klare Definitionen, es fehlen benennende Behörden, auch die Grundrechte werden vielleicht nicht gut berücksichtigt nach Meinung der Team NB-Mitglieder und auch es fehlen harmonisierte Normen. Das ist auch ein wichtiges Thema, was wir auch im Medizinproduktebereich sehen. Also das sind wirklich Kritikpunkte an der KI-Verordnung, die von den Mitgliedern von Team NB beobachtet worden sind.
Ja, dann nehme ich den Stichpunkt auf. Sollten wir noch kurz berichten? Harmonisierte Normen. Es gibt ein paar neue harmonisierte Normen schon bei den benannten, bei Medizinprodukten. Und zwar insgesamt haben wir jetzt 32 harmonisierte Normen. Die
Was
dazugekommen
wenig ist,
sind,
ne?
ja, sie ist immer
Eigentlich,
noch
ja.
extrem wenig. Und wenn man sich anguckt, was hinzugekommen ist, nicht so spektakulär. Es geht um Standards zu medizinischen Handschuhen, zum Einmalgebrauch und zu Patiententransportmittel in Rettungsdienstfahrzeugen. Alles wichtige Sachen, zweifelsohne, aber man hätte schon erwartet, dass die Kernvorschriften, die Kernnormen doch mal angegriffen werden, die für den breiteren Bereich der Medizinprodukteindustrie relevant sind. Aber immerhin, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Also 32 harmonisierte Normen unter der MDR.
Ja, ich habe das gerade erwähnt, KI-Verordnungen, da sind ganz viele Herausforderungen, die mitgebracht werden durch die Einführung dieser neuen Verordnung. Und da steht ein weiterer bedeutender regulatorischer Wandel bevor. Und wir haben heute das Glück, Herr Professor Dr. Dädling bei uns im Studio zu haben. Er hat übrigens einen sehr interessanten Beitrag im dritten Heft des MPJ über KI-Medizinprodukte mit Schwerpunkt auf die Aufsicht und da auf die Verantwortung von Krankenhäusern als Betreiber. Guten Morgen, Herr Dr. Dädling.
Schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Können Sie vielleicht uns erklären, was die menschliche Aufsicht konkret für Krankenhäuser, die KI-basierte Medizinprodukte betreiben, bedeutet?
Ja, kann ich gerne machen. Theoretisch müssen wir da weit ausholen. Also ein Podcast ist dafür natürlich überfordert. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass die Krankenhäuser sich dessen bewusst machen, dass es eine völlig neue Aufgabe ist. Also das ist etwas, was bisher nicht da war, sondern was völlig neu sozusagen angegangen werden muss. Jedes Unternehmen muss ja inzwischen aufgrund des Erfolgs auch jetzt nicht zuletzt von ChatGPT, aber von künstlicher Intelligenz ganz generell sich für sich eine KI-Strategie sozusagen bilden und schauen, wo setze ich überall KI ein? Und ich sage gerne, KI hüten, menschliche Aufsicht über KI wird sein wie Flöhe hüten, weil man gar nicht weiß, wo überall eigentlich KI drin ist. Das ist schon die erste Aufgabe, mal so eine Bestandsaufnahme sozusagen zu machen. Und wenn man das dann weiß, muss man schauen, welche Anforderungen ergeben sich daraus für mich. Und die Krankenhäuser haben hier halt eine ganz besondere Verantwortung. Die Krankenhäuser werden wahrscheinlich diejenigen Institutionen sein, die es mit den meisten sogenannten Hochrisiko-KIs zu tun haben. Ja, wenn eine Hochrisiko-KI ist ja ohnehin schon mal unter den KIs was ganz Besonderes. Und Unternehmen werden vielleicht so ein oder zwei solche KIs haben, wenn sie vielleicht Anbieter sind. Aber Krankenhäuser werden viele Medizinprodukte haben und in vielen Medizinprodukten wird so eine KI drin sein. Und jede KI, die ein Medizinprodukt oder jedes Medizinprodukt sozusagen, das eine KI enthält, wird in aller Regel automatisch gleich Hochrisiko-KI sein. Und damit sind die Krankenhäuser als Betreiber mittendrin in einer der größten Regulierungsanforderungen in diesem Zusammenhang.
Das heißt, Sie plädieren so ein bisschen dafür, dass vielleicht auch KI-gesteuerte Software als solche gekennzeichnet wird, weil Sie gerade gesagt haben, die Krankenhäuser werden ja ein großes Problem haben, erstmal bei der Bestandsaufnahme. Wär das irgendwie ein Vorschlag zu sagen, KI-gesteuerte Software muss irgendwie ein zusätzliches Symbol haben, damit man überhaupt weiß, dass man eine KI-Software hat?
Also das wird in jedem Fall auch der Fall sein. Das ist auch automatisch gewährleistet durch den AI, durch die KI-Verordnung. Da gibt es ja schon für gewisse KIs, die noch nicht mal Hochrisiko-KIs sind, Transparenzpflichten. Man wird also sagen müssen, für Chatbot zum Beispiel, wenn das eine KI ist, ich bin eine KI und kein Mensch in Zukunft. Bei Hochrisiko-KI-Systemen, die Medizinprodukte dann immer sein werden, muss eine Betriebsanleitung zum Beispiel mit drin sein. Also da muss von vornherein ganz klar drinstehen und deutlich werden, das ist hier ein Medizinprodukt, in dem künstliche Intelligenz drinsteckt. Und es ergibt sich dann quasi automatisch, dass es ein Hochrisiko-KI ist. Und in der Betriebsanleitung, die jede Hochrisiko-KI haben muss, muss eine ausführliche Beschreibung drin sein, wie man denn als Betreiber dann diese menschliche Aufsicht umsetzen kann. Ja, also insofern hat man da schon mal eine wichtige Anleitung. Also daran wird es nicht scheitern, dass man nicht weiß, dass man eine KI in einem Medizinprodukt hat. Ja, meine Ausführung vorher bezog sich ganz generell auf das Thema für Unternehmen, dass sie schauen müssen, wo haben sie überall KI. Und für Krankenhäuser stellt sich das Thema ganz besonders. Aber in welchem Medizinprodukt KI drin ist und damit gleich Hochrisiko-KI ist, das wird immer klar sein eigentlich.
Sind Sie der Meinung eigentlich, dass die Krankenhäuser auf diese neuen Aufgaben gut vorbereitet sind?
Also ich fürchte im Moment nicht. Ich gehe mal davon aus, dass unsere gesamte Gesellschaft noch nicht gut vorbereitet ist auf das Thema insgesamt.
Ja, das
Es
stimmt.
ist, wir haben ja auch noch ein kleines bisschen Zeit, aber es ist wie immer, wenn man meint, man hätte noch Zeit, wird man am Ende unter Zeitdruck kommen. Also ich denke, wie vorher auch schon erwähnt, jedes Unternehmen muss sich eine KI-Strategie aneignen. Und es besteht ja jetzt schon nach der KI-Verordnung die Verpflichtung, eine KI-Kompetenz ganz allgemein für jedes Unternehmen, das KI einsetzt. Und das ist praktisch jedes Unternehmen durchzuführen und zu gewährleisten. Ja. Und in diesem Rahmen müssen sich Krankenhäuser auch damit beschäftigen, dass sie eben zukünftig Betreiber von solchen Hochrisiko-KI-Systemen sein werden und dann auch diese doch recht neue und komplexe Aufgabe der menschlichen Aufsicht über diese Medizinprodukte ausüben müssen. Und wenn ich mal kurz auflisten darf, also der AI, die KI-Verordnung selber hat schon 5 Punkte aufgelistet, die wichtig sind in diesem Zusammenhang. Da geht es los. Man muss natürlich eine Art KI-Beauftragten sozusagen bestellen, also eine natürliche Person, und zwar nicht nur eine, das können mehrere sein, aus gutem Grund. Natürliche Personen bestellen, die sich besonders gut auskennen und die Fähigkeit haben, sich mit solchen Hochrisiko-KIs auszukennen. Und die wiederum muss dann in der Lage sein, jedes KI-System, also jedes KI-Medizinprodukt angemessen zu verstehen. Und wenn man jetzt sich vor Augen hält, dass KI ja häufig als Blackbox bezeichnet wird, bei der nicht mal der Programmierer selber weiß, warum, wieso, weshalb sie eigentlich dies und jenes macht, dann kann man sich vorstellen, was das eigentlich für eine Aufgabe ist, für jemanden in einem Krankenhaus diese KI zu verstehen. Und es wird ja, wie gesagt, nicht nur ein Medizinprodukt geben, sondern vermutlich hunderte von Medizinprodukten. All diese KI-Medizinprodukte als Hochrisiko-KI-Systeme wollen und müssen verstanden werden. Das heißt, die Krankenhäuser werden nicht nur eine Person brauchen, sondern werden viele solcher Personen brauchen. Die müssen aber, und das ist das Interessante, müssen keine Angestellten sein. Also nach meiner Einschätzung wird es auf Outsourcing hinauslaufen. Ja, und
das wäre meine Frage gewesen. Ja. Genau. Weil also das ist natürlich was die Medizinproduktehersteller dann auch interessieren kann, die ja die KI einbauen, implementieren, in Verkehr bringen, ob man quasi über einen regulären Service auch so eine Art KI-Beauftragte für diese Software anbieten. Also das kann ein Externer sein, laut KI-Verordnung.
Das kann auf jeden Fall ein Externer sein oder umgekehrt, die KI-Verordnung sagt nicht, dass es ein angestellter Mitarbeiter sein muss und damit ist Outsourcing insoweit möglich. Ob das der Hersteller dann immer sein darf, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also es steht nicht drin, dass es verboten ist, aber möglicherweise könnte man auf die Idee kommen, naja, es braucht doch so eine gewisse Unabhängigkeit, ja. Und eine gewisse kritische Distanz. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sich da so ein eigener Service-Bereich dann wieder auftut, der sich darauf spezialisiert, sozusagen deutschlandweit Krankenhäusern anzubieten. Wir haben Spezialisten für das Medizinprodukt, das. Und dann diese Aufgabe sozusagen der menschlichen Überwachung über KI als outgesourcten Service anbietet für die Krankenhäuser. Das dürfte die Zukunft sein.
Outgesourced heißt zusätzliche Kosten. Das ist natürlich was, wo wir auch vorhin schon mal drauf zu sprechen gekommen sind und auch nachher nochmal zu sprechen kommen. Das ist natürlich auch wieder eine zusätzliche Belastung für das Gesundheitssystem. Ne?
Ja. Keine Frage. Und deswegen habe ich auch darauf hingewiesen und Sie kennen vielleicht auch meinen Kommentar so ein kleines bisschen zum Krankenhausrecht. Da steht im Paragraph 1 ganz vorne drin, dass das Krankenhausfinanzierungsgesetz eigentlich kein Krankenhausfinanzierungsgesetz ist, sondern eher ein Krankenkassenfinanzierungsgesetz. Und das muss sich einfach ändern. Also die Politik nimmt er jedenfalls für sich in Anspruch, an dem Thema dran zu sein, die Krankenhäuser besser zu finanzieren. Das muss man jetzt in Zukunft einfach ernster nehmen. Und natürlich müssen sich solche Kosten auch niederschlagen können. Zusätzliche Kosten, die durch zusätzliche Bürokratie, durch zusätzliche Aufgaben den Krankenhäusern auferlegt werden, müssen bezahlt werden. Das muss einfach als Grundsatz etabliert werden und sich in Zukunft durchsetzen. Anders geht es nicht. Kein Unternehmen kann auf Dauer mit Verlusten überleben.
Das ist ein super Schlusswort, Herr Dettling. Appell an die neue Regierung, die wir ja haben, die ja jetzt in den Startlöchern steht und gerade startet, sicherlich auch den Gesundheitsbereich im Fokus haben wird. Vielen Dank. Näheres und Details in dem Artikel von Herrn Dettling, der sehr, sehr lesenswert ist. Herr Dettling, Ihnen erstmal ganz lieben Dank, dass Sie uns einen kurzen Einblick gegeben haben.
Gerne.
Ja, und wir bleiben letztendlich bei Software, KI etc. Weiterer spannender Artikel im kommenden Medizinprodukte-Journal von Professor Gassner und Herrn Dr. Lemp und Frau Wagner über Update-Pflicht oder Remote-Update-Pflicht von Software im Gesundheitsbereich. Ein ganz spannendes Thema insofern, als dass sich die Autoren hier mit der Frage auseinandersetzen, aus verschiedenen flankierenden neuen Vorschriften könnte daraus sich eine Update-Pflicht für Hersteller herauskristallisieren, also proaktiv tätig zu werden. Und da wird nicht nur die neue Betreiberverordnung, die ja für die Medizinprodukte Gesundheitseinrichtungen vorsieht, dass ein Beauftragter für die IT-Sicherheit da sein muss. Wir haben von Herrn Dettling gerade gehört, möglicherweise muss für KI auch nochmal ein Beauftragter da sein, sondern die Autoren beleuchten in ihrem Artikel sehr interessant verschiedene verschiedene Influenzen, hätte ich jetzt fast gesagt, nein, wir sind nicht Influencer, sondern verschiedene Impulse aus dem BGB zum Beispiel allgemein oder aus dem Produktsicherheitsverordnung auf europäischer Ebene, die neu ist, und auch aus dem Produkthaftungsrecht vor allen Dingen. Und das Produkthaftungsrecht, neues Stichwort, ist auch was, worüber wir uns auch unterhalten müssen, Marie. Denn da gibt es ja eine neue Produkthaftungsrichtlinie, die letztes Jahr in Kraft getreten ist.
Aber Richtlinie, wann gilt sie erst nächstes Jahr, oder?
Ja, ja. Weil es eine Richtlinie ist. Ne? Eine Richtlinie muss umgesetzt werden. Das heißt, jetzt sind wir wieder da, die nationalen Gesetzgeber zu adressieren, dass sie tätig werden müssen. Das heißt, hier muss das nationale Produkthaftungsgesetz angepasst werden an die entsprechende Richtlinie. Und da, wie du sagst, ist Frist Dezember 26. Da haben wir zwar noch ein bisschen Zeit, aber man sollte einfach vorbereitet sein. Und ich will das nicht alles jetzt nochmal zusammenfassen, was die Produkthaftungsrichtlinie bedeutet, aber wo wir den Schwerpunkt KI heute haben, die Produktdefinition wurde erweitert in der Produkthaftung. Das heißt, wir haben auch Software explizit als Produkt, für das verschuldensunabhängig gehaftet werden kann, Software. Und damit kommt dann auch die Frage natürlich in den Raum, wann haftet man eigentlich für Software, weil Software ja doch eher ein dynamisches Produkt ist, das einer steten Software-Update unterliegt. Und das war ja das, was die Autoren in dem eben zitierten Artikel nochmal beleuchten. Und da ist die Produkthaftungsrichtlinie tatsächlich schon so, dass sie ganz klar bei dem Bereich der möglichen Schäden auch davon ausgeht, dass eine bestimmte Software, ein bestimmtes Software-Update dazu führt, dass die Produkthaftung neu aufleben kann und auch in zeitlicher Hinsicht neu ansetzen kann. Dann gibt es noch verschiedene Punkte, die auch wichtig bei der Produkthaftungsrichtlinie sind, zum Beispiel die Beweiserleichterung. Es wird dem Geschädigten der Beweis erleichtert, wann denn eigentlich ein schadhaftes Produkt vorgelegen hat. Es wird die Verpflichtung für Hersteller implementiert, dass Hersteller ihrerseits Beweismittel offenlegen müssen, weil natürlich der Geschädigte in der Regel keine Möglichkeit hat, darüber darzulegen, warum ein Produkt vielleicht in der Produktion fehlerhaft gewesen ist oder ähnliches. Das heißt, da gibt es so eine Beweislast. Ja, Umkehr sagt der Gesetzgeber nicht, aber immerhin eine erhebliche Beweiserleichterung für die entsprechenden geschädigten Personen. Wichtig bei dem Bereich, und das ist noch nicht ganz klar, das ist auch für uns hier in dem Sektor Medizinprodukte natürlich relevant. Grundsätzlich gilt die Produkthaftungsrichtlinie und damit das Produkthaftungsgesetz immer nur für privat genutzte Produkte. Das heißt, wir haben immer noch den Ausschluss, dass im beruflichen Umfeld und für die berufliche und gewerbliche Tätigkeit genutzte Produkte nicht voll dem Produkthaftungsrecht unterliegen. Das wird man noch sehen müssen, wie sich das in der entsprechenden Gesundheitseinrichtung entwickeln wird.
Eine weitere relevante Information ist die überarbeitete Umfrage der benannten Stellen über Bescheinigungen und Anträgen. Wir hatten das auch schon mal im Podcast erwähnt. Die Europäische Kommission organisiert regelmäßig Umfragen bei den benannten Stellen. Diesmal haben 51 benannten Stellen nach der MDR und IVDR an der Umfrage teilgenommen. Und die veröffentlichen die Ergebnisse ungefähr jede 6 Monate. Diesmal wurden die Daten bis Oktober erhoben letztes Jahres und die wurden jetzt Mitte Mai veröffentlicht. In der Umfrage ist es relativ interessant zu sehen, dass diese Gap zwischen die Anzahl an Zertifikatsanträge, die gestellt worden sind, und die Anzahl an Zertifikate, die ausgestellt werden, immer größer wird. Da. Und man merkt, die Hersteller stellen Anträge. Diese Anzahl wird immer höher. Jetzt liegt die bei über 26.000 Anträgen, die nach der MDR gestellt worden sind. Aber die Anzahl an Bescheinigungen, die ausgestellt worden sind, die erhöht sich nicht massiv. Also es liegt gar nicht mal bei 9.000 Zertifikate, die ausgestellt worden sind. Also das ist wirklich eine geringe Auszahl und ich bin sehr, sehr skeptisch. Ich hoffe, die benannte Stelle schaffen, diese Anträge zu prüfen und Zertifikate rechtzeitig noch während der Übergangsfrist auszustellen. Ne?
Ja, wir müssen ja sehen, die Übergangsfrist, das hört sich immer so weit an, aber zumindest mal für Klasse 3 Produkte oder 2B-Implantate ist am 31.12.27 Schluss. Ne?
Ja.
Also das sind
da bleibt noch nicht
ja,
so viel Zeit.
Ja, 2,5 Jahre. Ne? Und wenn man dieser Umfrage Glauben schenkt, dann ist der normale reguläre Zertifizierungsprozess über 2,5 Jahre teilweise. Das heißt also, das ist jetzt schon relativ spät. Ne?
Ja, weil, wie du gerade das erwähnt hast, in der Umfrage werden auch die benannten Stellen gefragt, wie lange sie zu einem Zertifikat, wie lange sie brauchen, um ein Zertifikat auszustellen. Da wird unterschieden zwischen nur QMS-Zertifikat oder QMS- und Produktzertifikat. Und man merkt, bei fast die ganzen benannten Stellen, also 94% der benannten Stellen, dauert es mehr als 13 Monate, um ein Zertifikat QMS und Produkt auszustellen. Und sogar bei über die Hälfte der benannten Stellen dauert es bis 18 Monate, um ein QMS plus Produktzertifikat nach der MDR auszustellen. Ne? Also und was ich auch wichtig finde bei der Umfrage, man kann da die unterschiedlichen Versionen der Umfrage auch vergleichen. Und wenn man die Zahlen aus Juni 23 vergleicht, da hat man gemerkt, dass die benannten Stellen nicht so lange braucht. Ne? Also das werden immer mehr benannten Stellen, die immer länger brauchen. Und das macht mich ein bisschen so Sorgen, vor allem wenn wir vergleichen die Zertifizierungsdauer, wenn wir die in der EU mit anderen Staaten vergleichen, ja, wie die USA, China, dann merkt man, dass es die Zeit hat sich verdoppelt oder sogar verdreifacht in der EU und das kann nicht sein, ne?
Ja, gut, jetzt haben wir vielleicht den Vorteil, dass Amerika mit der neuen Regierung dort, ne, die FDA ist ja auch quasi personell halbiert worden, vielleicht auch da nochmal so ein kleiner Flaschenhals entsteht, aber letztendlich für die Gesundheit wünschen wir es uns ja nicht, dass die Produkte irgendwo im Zertifizierungs- oder Zulassungs- oder Registrierungsprozess stecken und eben nicht in den Markt kommen. Das wollten wir ja eigentlich verhindern. Ne? Aber 51 benannte Stellen, was ich jetzt zurückgespiegelt kriege, ist tatsächlich, dass bei den benannten Stellen doch die Kapazitäten eigentlich anwachsen, aber man so ein bisschen auch auf den Umsatz schaut. Also die Probleme, die nicht nur mit der Zertifizierung einhergehen und der Länge der Zertifizierung einhergehen, sondern auch das Thema Sampling ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn wenn das Zertifikat erstmal da ist, muss ja im Laufe des Zertifikats, in der Regel 5 Jahre, immer noch mal wieder, selbst bei Klasse 2A-Produkten, also bei relativ einfachen Produkten wie vielleicht Desinfektionsmittel, Zahnarztbohrer oder ähnliche Produkte, muss ja noch mal Sampling gezogen werden. Das heißt, es müssen noch mal technische Dokumentationen geprüft werden. Und aktuell liegt so die Preisliste, Prüfung einer TD, zwischen 30.000 und 50.000 Euro. Das ist schon mal ein Wort, jedes Jahr zusätzlich das zu prüfen. Da werden wir übrigens, das ist ein wichtiger Punkt, fällt mir ein, ich habe mit der Frau Steckeler gesprochen. Wir werden da auch das nochmal in einer der nächsten Ausgaben des Medizinprodukte-Journals zwingend beleuchten, weil das sind nämlich Folgekosten, die eine große, große Rolle spielen. Wir haben eben mit Herrn Dettling gesprochen, Kosten über KI, über zusätzliche Personen. Kosten allein dadurch, dass die Produkte teurer werden müssen, weil sie regulatorisch so viel geprüft werden. Der Benefit an Sicherheit mag mal dahingestellt sein. So viel geprüft werden ist halt eben dann doch finanziell auch ein Problem. Das muss man ganz ehrlich sagen, ne, in dem Bereich.
Ja, und
Ja.
Stichwort nächste Ausgabe hast du gerade gegeben. Da wollten wir auch natürlich auch unsere Leser darüber informieren, dass wir ab dem nächsten Heft, ab Heft 4, eine kleine Überraschung für Sie haben. Nämlich, wir führen eine neue Rubrik ein, die heißt Basics. Und wir haben vor, in dieser Rubrik zentralen Themen des Medizinprodukterechts kompakt und leicht verständlich aufzubereiten. Das ist gedacht für alle
Ja,
Leser.
grundsätzlich für alle,
Entweder.
aber der Impuls, müssen wir ehrlich sein, der Impuls ist ja quasi aus der Leserschaft gekommen und aus dem Beirat, die gesagt haben, die Zeitschrift wird eben auch von Studenten, auch von Einsteigern gelesen und die Artikel, so gut und spannend sie sind, sind einfach teilweise dann doch zu hoch, um als Einsteiger dem folgen zu können. Und insofern wollen wir auch das ganz klar bedienen, dass wir sagen, immer mal so zwei, vier, 5 Seiten lang werden wichtige Begriffe erläutert, mal kurz quasi als Basic dargestellt, wie so eine Art Folgeserie, die wir dann durchsetzen wollen. Was haben wir als erstes eigentlich für ein Thema?
Wir haben das Thema Klassifizierung von Medizinprodukten als erstes. Danach werden wir sicherlich das Thema Abgrenzung zwischen den verschiedenen Produktgruppen auch beleuchten. Und dann schauen wir, was wir
Ja.
als nächsten Themen, wir lassen uns überraschen, ne?
Ja, Klassifizierung ist wichtig, da sind wir wieder bei der benannten Stelle. Ne, je nach Klassifizierung, die Beteiligung an der benannten Stelle, ja, nein, in welcher Tiefe. Ne, das ist auf jeden Fall dann auch ein Kostenfaktor. Und vielleicht letzter Punkt noch, Kostenfaktor, was auch neu diskutiert wird, was wirklich wichtig ist, die elektronische Gebrauchsanweisung. Es gibt ja eine Verordnung aus 2021, 2226. Die Möglichkeit der elektronischen Gebrauchsanweisung bei Medizinprodukten gegeben hat, auch unter der MDR, hat sich nicht viel verändert gegenüber dem, wie es unter der Richtlinie war, nur für ganz spezifische, Professional Use Only, fest installierte und ich weiß nicht was Produkte, also eigentlich eher weniger Anwendungsbereich. Und man hat es denn dann doch jetzt in Verbindung mit dem Green Deal, der ja auf europäischer Ebene auch immer stärker und dominanter wird, geschafft, auch Gott sei Dank die Erkenntnis auf der Kommissionsseite zu erlangen, dass viele Medizinprodukte eigentlich keine Papiergebrauchsanweisung mehr brauchen. Das ist auch den Verbänden geschuldet, Marie.
Ja, Volker, hast du recht. Also Verbandsarbeit ist wichtig, ja, und das ist, was wir täglich dann machen, ne?
Naja, und das hat auch wirklich Erfolg gezeigt, denn es gibt jetzt einen neuen Vorschlag. Das soll ja vielleicht sogar noch im Sommer irgendwie durch das Parlament durchgehen. Dann hätten wir im Herbst diese neue Verordnung, dass tatsächlich auf alle Medizinprodukte, die im Professional-Use-Bereich sind, eine elektronische Gebrauchsanweisung ermöglicht wird. Das wird für viele Hersteller dann tatsächlich auch kostentechnisch eine günstige Geschichte, denn ich habe viele Mandanten. Immer wieder das Beispiel gern genommen von dentalen Bohrern. Das sind Produkte, die in eine Streichholzschachtel passen. Und wenn Sie dann in 26 Mitgliedstaaten eine Gebrauchsanweisung beipacken müssen, dann hat man einfach ein großes Problem. Obwohl das Day-by-Day-Produkte sind für den Zahnarzt, die schmeißt er sofort weg. Unfassbar viel Müll, auch Verpackungsmüll, weil die Verpackung ja größer wird, weil ein kleines Leaflet dabei muss. Also, das ist eine positive Nachricht mal am Ende des Podcasts, muss man sagen, positiv, dass sich da was getan hat. Aber gibt es da was anderes Positives?
Ja und nein, also
Ja.
du, positiv würde ich das vielleicht noch nicht kennzeichnen, aber unsere Zuhörer wissen das auch, die USA haben so Zollmaßnahmen angekündigt, ne? Auch für Medizinprodukte. Und da haben die, und das gehört auch zur Verbandsarbeit, da haben die europäischen Medizinprodukteverbände ein gemeinsames Schreiben an die Kommissionspräsidentin von der Leyen versendet, in dem ein dringender Dialog mit dem Medizinproduktesektor über diese Zollmaßnahmen gefordert wird. Wir haben noch keine Rückmeldung dazu, aber wir hoffen, dass da etwas gemacht wird und dass den Medizinproduktesektor vielleicht auch ausgenommen werden kann von dieser Zölle.
Das ist natürlich eine Unwägbarkeit mit der amerikanischen Administration. Ob man da die Medizinprodukte rauskriegt, weiß man nicht so ganz genau. Wenn ich auf die Uhr gucke, Marie, langsam kommen wir zum Ende. Ich freue mich jetzt auf die Sommerpause, die so ein bisschen da ist, auf den Urlaub. Ich wünsche allen Zuhörern eine schöne Sommerzeit und einen schönen Urlaub. Und wir hören uns, wenn Sie wollen, schon nach dem Sommer, Mitte Juli, mit der entsprechenden Ausgabe. Oder Anfang August erscheint die Ausgabe 4. Also das heißt, Ende Juli, Anfang August sind wir wieder zusammen.
Genau, ich freue mich sehr. Viel Spaß beim Lesen der aktuellen Ausgabe und Ihnen auch alle eine schöne Sommerpause.
Schönen Sommer, bis dann.